Daufen.
Hallo Herr Daufen, grüß Sie, Breue vom Projektabhängig Podcast. Grüß Sie.
Ja, guten Morgen.
So, hallo. Mit dabei ist Michael Mach, der Co-Host vom Podcast.
Hallo, grüß Sie.
Ja, hallo, Herr Marsch.
Herr Daufen, dürfen wir uns duzen? Ist das okay für einen Podcast?
Ja, klar, ja, natürlich.
Ja, wunderbar. Also Michael, Jordi und du bist der Klaus, gell?
Und Klaus.
Super.
Genau. Super. Ja, toll, dass das klappt.
Ja, ich wollte es gerade sagen, also uns freut es sehr, dass wir dich jetzt heute zu Gast haben. Es gibt viel zu erzählen tatsächlich, weil dein Hintergrund und dein Schaffenswerk ja sehr, sehr spannend ist. Und ich würde tatsächlich kurz und knapp dich mal einleiten, bevor es ins Intro geht und bevor wir dann ganz entspannt ins Gespräch starten.
Alles klar.
Genau. Du bist der Klaus Daufen, bist deutscher Kunstpädagoge und freier Künstler und du hast dir eine ganz besondere Form der Kreativität angeeignet. Und zwar entstehen bei dir Werke durch das Wegnehmen. Und deine Leinwände reichen davon einfachen Baumrinden und Verkehrsschildern bis hin zu 3000 Quadratmeter großen Staudämmen. Und was es mit dieser besonderen Kunstform auf sich hat, das erfahren wir jetzt im Podcast.
Bist du süchtig nach neuen Projekten und kreativen Ideen? Dann bist du hier genau richtig. Denn wir sind projektabhängig. Projektabhängig. Der Podcast über Erfolge, Werte und Stories in der Kreativbranche. Mit Michael March und Jordi Breu.
Ja, Klaus, da sitzen wir jetzt gemütlich zusammen. Wie geht's dir denn? Wie war deine Woche? Wir sind jetzt an einem entspannten Samstag zusammen. Wie war deine Woche?
Ja, die Woche war so ein bisschen überschattet von dem Sturm.
Ja, hat es dich irgendwie erwischt jetzt gerade gestern auf heute?
Genau, und ich bin ja noch als Lehrer tätig und das war dann so ein bisschen aufregend, Schule schließen, Schule auf und so weiter. Und ansonsten war aber die Woche gut, alles gut.
Bist du noch an der Gesamtschule Langerwehe als genau. Kunstlehrer tätig? Wie läuft es genau. denn gerade so mit Thema Online-Unterricht? Hast du da besondere Schwierigkeiten oder wie geht's da deinen Schülern?
Ja, wir haben ja keinen Online-Unterricht mehr, schon seit längerer Zeit, also ist Präsenzunterricht. Und mit Maske und ja, also es funktioniert und ist besser als online. Aber ich bin froh, wenn es vorbei ist.
Das glaube ich, ja.
Als wir die Recherche zu deiner Person und deinen Werken durchgeführt haben, also da sind wir auf zahlreiche Dinge gestoßen, die uns wirklich fasziniert haben. Also das fängt ja allein schon beim eigentlichen Handwerk an, über die verschiedenen Locations, wo du tätig bist, wie du dazu gekommen bist, welche Hintergründe damit einfließen und diesen Begriff Reverse Graffiti, den man so mit deinem Schaffen in Verbindung setzt, der hat eine ganz spannende und doch schon ja fast schon lustige Entstehung, gell? Also das ist jetzt nicht so, dass du da irgendwas konkret konzipiert hast oder so, sondern es entstand eher zufällig, oder?
Das ist, also erstmal fest zum Begriff. Also Reverse Graffiti ist eigentlich nicht mein Begriff. Und ich komme ja aus der klassischen Kunstszene mit Ausbildung an der Akademie und so weiter und habe mich eigentlich immer als Zeichner gesehen. Also ich mache Zeichnungen und bin dann irgendwann nach draußen gegangen und habe dann im öffentlichen Raum Zeichnungen gemacht und dann ist das quasi unter den Graffiti-Mantel gezogen worden und aber eigentlich mache ich Zeichnungen. Und dieses Prinzip ist auch bei einer Zeichnung entstanden. Und so habe ich 1997 meine Examensarbeit gemacht und habe im Atelier gearbeitet an großen Zeichnungen und habe dann mit Zeichnungen experimentiert und die haben alle nicht funktioniert und zwar auf großen Papierbahnen und habe dann eine Kohlezeichnung gehabt und die habe ich ausgewischt, weil sie nicht funktioniert hat und dadurch ist eine Papierbahn entstanden, 1,80 m mal 1,80 m mit einer homogenen Fläche Kohle drauf und ja, ich wollte die wegschmeißen. Und dann habe ich einen Staubsauger geholt, um die Kohle abgesaugt und habe dann entdeckt, dass es mit dem Absaugen funktioniert, dass das Spuren, grafische Spuren auf dem Papier hinterlässt. Und habe dann eigentlich schon sofort gesagt, das ist eine gute Entdeckung, und habe dann Staubsaugerzeichnungen gemacht in der nächsten Zeit.
Und zwar auch viele Staubsaugerzeichnungen dann gemacht?
Genau, die mache ich heute noch. Also das ist allein so eine Parallelgeschichte, also dass ich Zeichnungen mache und dann im Atelier arbeite, und dann mache ich Staubsaugerzeichnungen, und da kann man immer zwei Grundzüge umsetzen der Arbeit. Einmal, dass ich um das Motiv herum sauber mache, oder das Motiv selber sauber mache. Das sind so zwei Grundzüge, die sich dann nachher auch auf die Arbeiten im öffentlichen Raum übertragen lassen haben.
Und dieser Vorgang, dass du ja eigentlich nicht, also dass du Leinwände jetzt nicht mit Material irgendwie befüllst, sondern dass du Vorhandenes wegnimmst, das hat dich dann schon im Laufe der Zeit irgendwie gereizt, oder? Also dieses, verbindest du das mit etwas Speziellem, dass du sagst, du gehst diesen Weg der Kunstschaffung weiter? Oder war das einfach nur so eine zusätzliche Form von Kunst, die du jetzt einfach für dich gefunden hast?
Nein, ich habe eben immer mit Zeichnungen experimentiert und habe dann ein neues Betätigungsfeld gefunden, sozusagen. Also und zwar durch Wegnehmen Zeichnungen zu machen. Also indem ich jetzt Patina oder Kohle jetzt von der Fläche entferne, neue Motive zu finden und damit zu experimentieren. Also immer so eine Art, ja, so eine wissenschaftliche Herangehensweise vielleicht, also zu versuchen, so ein Thema auszureizen. Und ich habe mich dann mit Staubsaugerzeichnungen eben beschäftigt, und zwei Jahre später bin ich hier an der Brücke hier im Ort vorbeigekommen und habe an der Betonwand gesehen, dass man mit der Drahtbürste das gleich im öffentlichen Raum machen kann. Also habe dann mit der Drahtbürste über die Patina der Brücke, der Betonbrücke gekratzt.
Da gibt es ja auch ein Video davon, gell, Klaus?
Ja, genau.
Genau, das habe ich gesehen. Aha, genau. Ist wirklich witzig.
Und aha. Ja, und dann war mir eigentlich klar, das ist jetzt eine wirklich gute Idee, und das kann man ausbauen, ohne jetzt zu ahnen, in welche Richtung das da alles gehen würde.
Vor allem ist es ja so eine total angenehme Form der Kunst, also was die Materialien betrifft, was die Umwelt betrifft. Du zerstörst nichts, du brauchst weder Farbe noch belastest du irgendwas, ist eigentlich ja super, gell?
Genau, also es ist quasi eine ökologische Geschichte, und was eben ja schön dabei ist, und das war mir am Anfang auch eigentlich nicht so richtig klar, ist, dass es auch vergänglich ist. Also die Arbeiten verschwinden eben ja je nach Witterung nach einer Zeit und sind dann einfach nicht mehr vorhanden und bleiben dann nur noch in Form von Fotos bestehen.
Jetzt gab es ja dann irgendwann einen Zeitpunkt, wo du gesagt hast, okay, jetzt vom reinen Experimentieren an, sag ich jetzt mal, kleinen Mauern oder Baumrinden oder so, wo du halt so zuerst mit der Drahtbürste an kleine Motive rangegangen bist, hat sich das tatsächlich im Laufe der Zeit immer weiter nach oben gesteigert. Dann war es mal ein Silo, das du mit so einem Kunstwerk gestaltet hast. Dann war es mal eine Scheune, und zu guter Letzt bist du halt dann wirklich ins Extrem gegangen und hast dir einen Staudamm ausgesucht.
Ja.
Ist es einfach, also wie kommt man dazu, dass man sich einen Staudamm als Leinwand aussucht? Hast du da für dich persönlich die Herausforderungen gesucht oder war das einfach so schön, weil das mit der Natur in Verbindung steht? Was war denn da so der Hintergrund?
Also ich hatte immer eine Tendenz zum großen Motiv, zum großen Format. Und zwar auch schon bei den Zeichnungen. Ich habe ja eben erzählt, dass ich eine 1,80 Meter mal 1,80 Meter Zeichnung gemacht habe. Das ist jetzt für eine Papierarbeit schon relativ groß. Deshalb war ich eigentlich immer offen für große oder XXL-Formate. Und die Idee mit der Staumauer kam eigentlich im Kontakt mit dem Reinigungsmaschinenhersteller Kärcher, also dem Marktführer für Hochdruckreiniger, den ich 2006 angerufen habe und quasi eine Kooperation angefangen habe. Und da kam die Idee erst mit der Staumauer. Und da muss ich zugeben, dass ich da vorher eigentlich selber nicht dran gedacht habe. Also jetzt für die Größe war ich eigentlich noch nicht offen. Aber dann kam die Idee und ich dachte, ja, warum nicht? Also
ich kann mich da an ein Zitat in einem Video erinnern, das ich gesehen habe. Da hat der Moderator gefragt, ist das nicht etwas größenwahnsinnig?
Ja, vom Prinzip ist es schon so ein bisschen größenwahnsinnig. Also, aber, und man braucht auch Mut oder vielleicht auch ein bisschen Naivität, um daran zu gehen. Aber das hat eigentlich von Anfang an gut funktioniert und vor allem auch in Kooperation mit der Firma Kärcher, mit der ich heute noch zusammenarbeite und diese großen Projekte stemme. Hat das eigentlich gut funktioniert.
Man muss vielleicht, dass man mit den ZuhörerInnen erklärt, wie sieht sowas aus, wenn ein Staudamm mit Reverse Graffiti bearbeitet wird. Also man muss sich das so vorstellen, es gibt ja auch viele Fotos und Filme von dir im Netz. Man muss sich das so vorstellen, du hängst oder ihr hängt, mehrere Menschen hängen da angeseilt an der Stauwand, an der Staumauer und man seilt sich quasi ab und reinigt die Patina des Staudamms. Ist das korrekt so?
Das ist sehr korrekt. Also das hat natürlich viele, viele vorbereitende Schritte. Also erstmal muss man ein Motiv entwickeln und das auf die Staumauer projizieren. Also ich arbeite mit den Originalplänen, die ich dann so auf DIN A3 ausdrucke und dann wirklich, also ganz klassisch zeichnerisch mit dem Pilzstift oder mit dem Bleistift, dann das Motiv da auftrage auf diese oder mit dem Motiv spiele, aha, was ich mir ausgedacht habe, auf dem kleinen Blatt. Das wird dann eingescannt und dann haben Vermesser die Aufgabe, auf den Umrisslinien der Zeichnung Punkte zu verteilen. Weil es geht immer um die Frage, wie kann man das proportional an die Mauer bekommen. Ja. Sie können sich vorstellen, wenn man da kurz davor hängt oder 1,50 Meter vor der Wand, kann man keinen Überblick bekommen.
Genau, und leider. Gell? Ich stelle mir das total schade vor, weil man sieht selten was. Gell?
Ja, man sieht schon, also vor Ort sieht man schon den Teil, den man jetzt bearbeitet, aber das Große und Ganze sieht man nicht, aber das kann man natürlich immer von unten sehen. Und diese Punkte, von denen ich gesprochen habe, also die wir auf den Umrisslinien verteilen, die werden dann mit einem Beamer oder mit einem Theodolithen, also einem Laser von Vermessern auf die Wand geworfen und dann abgesteckt. Also dann muss sich jemand abseilen und die Punkte mit Knetgummi markieren auf der Wand. Und die Aufgabe der Industriekletterer oder meine Aufgabe ist es dann, diese Punkte mit dem Hochdruckreinheit zu verbinden, sodass die Kontur, die vorher in klein existiert hat, dann in groß existiert.
Das ist interessant. Ja, da kommen, also gerade bei dem Projekt La Forêt, was du mal erstellt hast mit deinem Team, da kamen ja insgesamt.
Genau, das war letztes Jahr.
Genau, da kamen ja insgesamt 2.500 solcher Lasermesspunkte zusammen.
Ja.
Das ist ja Wahnsinn. Also da den Überblick zu behalten und sich da vor allem nicht zu vertun. Das habe ich mich übrigens auch gefragt im Zuge der Recherche. Was ist, wenn du am Ende deines Kunstwerks bist und dich dann verreinigst? Was
verreinigst?
Also was?
Verreinigst.
Genau, guter Ausdruck. gute Wortschöpfung. Also das wäre natürlich fatal. Und es ist auch schon passiert. Und es gibt aber immer Stellen an den Motiven, wo das jetzt keine so eine große Rolle spielt. Zum Beispiel bei dem Wald, jetzt La Forêt, ob der jetzt ein Ast fehlt oder ob der da ist, wird keiner mitbekommen. Aber ich habe ja auch schon kompliziertere Motive oder jetzt Motive, die jeder kennt, wie zum Beispiel die Fische in Sachsen auf dem Alpenstockdamm. Und da muss natürlich so ein Auge muss natürlich perfekt gezeichnet sein. Ansonsten wäre es schon ein fataler Fehler. Und man kann eben keine Farbe, keine Patina mehr anfügen oder auftragen, sondern das muss sitzen, also muss schon sehr konzentriert arbeiten.
Also es gibt keine Möglichkeit, dass du den Dreck wieder hinbekommst. Gar keine.
Nee, nein, eigentlich nicht. Also das wäre auch, glaube ich, gegen meine Ethik.
Ja, das finde ich spannend, weil bist du als Künstler von deiner Denkweise her eher so eingestellt, dass du es eher liebst, freie Kunst zu gestalten, also in deinem Schaffensprozess eher frei zu sein, weil das ist ja schon ein großer Kontrast, wenn ich ein Motiv auf eine riesige Staumauer projizieren muss und das exakt vermessen werden muss und ich darf mir da keine Fehler erlauben. Das ist ja eigentlich schon sehr konträr zur anderen Kunstschaffung, wo du ja sagen kannst, ja, dann wenn sich halt da mal irgendwie so ein Fehler einschleicht, den verwerte ich dann auf irgendeine Art und Weise. Also genießt du das so perfekt, diese Planung umzusetzen? Oder brauchst du da auch auf der anderen Seite irgendwie einen Ausgleich?
Da schlagen vielleicht zwei Herzen in meiner Brust. Also einmal muss das bei diesen Staumauern, da kann man natürlich nicht frei arbeiten. Also das geht quasi nicht. Also jetzt in der Größe, man kann natürlich in der Vorbereitung mit einer Skizze freier arbeiten. Das habe ich auch bei kleineren Reinigungszeichnungen im öffentlichen Raum auch gemacht. Also da bin ich auch relativ spontan und aus dem Handgelenk quasi raus zeichnend drauf losgegangen. Und bei den Großen geht das aber nicht. Aber ich mache ja noch also diese Staubsaugerzeichnungen. Und da kann man einfach freier arbeiten. Also es gibt beide Aspekte in meinem Werk, was sich damit beschäftigt. Ja.
Das ist, glaube ich, ja für dich ganz wichtig, gell, dass du diesen Ausgleich irgendwo hast, gerade als Künstler, dass du ja doch auch irgendwo Projekte machen kannst, wo du frei sein kannst, gell, wo das nicht so exakt nach Plan durchgezogen werden muss.
Boah, das ist ein guter Gedanke. Die Frage hat mir auch noch keiner gestellt. Es stört mich nicht und also bei der Vorbereitung gibt es eigentlich schon genug Freiheiten. Also eben dann, wenn die große Maschinerie anläuft, dann gibt es natürlich jetzt möglichst große Exaktheit, kann man also schon so sagen.
Mhm. Einmal die wichtigste Frage, Klaus, bist du schwindelfrei?
Ja.
bist du dann auch Sportkletterer oder?
Ja, ich bin auch Sportkletterer.
Ah, okay, ich dachte ich mir.
Und habe den Industrieklettererschein gemacht.
Okay.
Und habe dann, also ich bin schwindelfrei. Also Angst habe ich schon, aber man muss die natürlich dann als Kontrollmechanismus akzeptieren und damit umzugehen lernen. Und nee, das geht eigentlich ganz gut. Also das Sportklettern hat mir dabei geholfen.
Ja, das glaube ich. Ja. Und wie lang kann man jetzt, also ihr seid ja da wochenlang an solchen Wänden, wie lang kann man das jetzt durchgehend machen? Stunden oder 3, 4, 5 Stunden oder braucht man dann eine Pause?
Ja, so in der Art. Also das ist schon extrem anstrengend.
Ja, das glaube ich.
Also das ist kräftezehrend. Also jetzt in Frankreich, das war ja letztes Jahr La Forêt an der Barrage de Vuglan, war sowieso eine sehr spezielle Geschichte, weil die Wand war, die haben wir unterschätzt, sehr groß. Und es gibt den Unterschied zwischen Gewichtsstaumauern und Bogenstaumauern. Jetzt weiß ich nicht, ob der bewusst ist. Also eine Gewichtsstaumauer hat die Luftseite, ist schräg. Aha. Und die von Bogenstaumauern, die ist überhängend, weil die sich zwischen den Felsen so wie so eine Parabolantenne verspannen. Mhm. Und die haben normalerweise keine Patina, also diese Bogenstaumauern, weil sie eben überhängend sind und Patina braucht den Regen, der quasi an die Wand kommt. Aber in dem Fall war es so ein Zwischending. Und wir kamen an die Wand nicht ran.
So, okay.
An verschiedenen Stellen. Und wenn man dann den Hochdruckreiniger noch einsetzt, der einen dann von der Wand nochmal wegdrückt, war das ziemlich fatal. Und dann kam der große Regen, der hier auch das Rheinland unter Wasser gesetzt hat und viele Täler zerstört hat, kam da unten auch an und hat dann nach 2 Wochen die Arbeit der Vermesser und der Vermessung die Knetgummipunkte, die in der Wand waren, rausgewaschen. sodass die Arbeit und
also spätestens da hätte ich aufgehört. Also ich wäre wahrscheinlich.
Ich war auch mit den Nerven am Ende. Und dann gab es aber den Nick Heiden von der Firma Kerschel, der meinte, nee, so gehen wir nicht hier nach Hause. Und dann gab es eine Verlängerung im Herbst und dann haben wir es dann tatsächlich umsetzen können.
Also aber droht, es war schon sehr.
Bitte nochmal die Frage.
Drohte das wirklich zu scheitern, das Projekt?
Ja, also in meinem Kopf war es schon fast gescheitert.
Okay. Mhm.
Also das ist natürlich von den Dimensionen her ziemlich extrem und wir hatten 3 Wochen geplant und haben dann nochmal 4 Wochen verlängert. Also das war schon eine sehr große Herausforderung, auch irre. Auch nicht nur physisch, sondern auch psychisch.
Ja. Aber gell, ich glaube, die Zahlen, Jordi, weil du das vorher auch gesagt hast, diese Fläche, da reden wir von 40.000 Quadratmetern, oder?
Ja, das kann sein.
Ja, unglaublich. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Also, das gibt
ja, vor allen Dingen in Frankreich war das so, also ich habe es eben schon mal einleitend schon mal gesagt, man kann um das Motiv herum sauber machen oder das Motiv selbst sauber machen und das Drumherum ist natürlich viel mehr Arbeit, weil dann wirklich jedes Stück Staumauer, jedes Stück Beton, was irgendwie eine Patina hat, gereinigt werden muss. Und das war in Frankreich so. Und dann eben bei diesen Quadratmeterzahlen dann dieses Verfahren noch anzuwenden, war schon sehr ambitioniert. Aber hat funktioniert. Also letztendlich ist der Hochdruckreiniger auch ein effektives Werkzeug. Das kann man also nicht anders sagen.
Mhm. Eine Frage, die mir so im Zuge dieser Reportagen gekommen ist, wo man dich da so sieht, wie du mit diesem Hochdruckreiniger diese großen Kunstwerke schaffst. Der erste Gedanke war so, was für eine Wasserverschwendung. Und dann habe ich schon irgendwo hinterfragt, so wo ist jetzt da so dieser umweltfreundliche Aspekt. Aber tatsächlich arbeitest du immer so, dass du in keinster Weise irgendwas verschwendest oder irgendwas zum Nachteil der Natur machst. Also es ist immer im Einklang mit der Natur. Das finde ich sehr, sehr schön an dem Ganzen.
Genau, das Wasser stammt auch jetzt in den meisten Fällen, ich muss mal zurückdenken, aber in den letzten Projekten auf alle Fälle immer aus dem See selbst. Und das ist auch gar nicht so wahnsinnig viel Wasser. Also ich habe jetzt die Zahlen jetzt nicht im Kopf, aber das ist auch nicht so wahnsinnig viel Wasser. Und ob es jetzt im See verdunstet oder an der Wand verdunstet, also das ist jetzt, glaube ich, kein so großes Problem. Und der Strom kommt auch aus den aus Turbinen des Kraftwerks, von den Staumauern und ist nachhaltig hergestellt. Also das ist eigentlich schon nachhaltig und naturverträglich. Also das kann man den Projekten nicht vorwerfen.
Ja. Klaus, ich finde es ganz spannend, nochmal auf das Thema einzugehen. Da gab es dann den Zusammenschluss mit Kercher. Also bist du da auf die zugekommen oder sind die auf dich zugekommen und wie war das so? Oder seitdem arbeitet ihr miteinander?
Genau, es war 2006, hat Kercher die Präsidentenköpfe in den USA, also am Mount Rushmore, gereinigt. Und das ist absolut durch die Presse gegangen und ich habe in der Zeit eben angefangen mit dem Hochdruckreiniger zu arbeiten und habe mir einfach gedacht, wenn die sowas machen, dann sind die vielleicht auch an Kunst interessiert. Und habe mir wirklich den Telefonhörer geschnappt und die Presseabteilung angerufen und bin da sofort auf offene Ohren gestoßen.
Super.
Und habe dann erstmal einen Hochdruckreiniger bekommen und dann hat sich das relativ schnell so entwickelt, dass wir eben diese großen Projekte gemacht haben. Und das hält bis heute an und ist wirklich sehr angenehm. Also das ist eine Kooperation, die, also ich denke, beispielhaft ist für die Zusammenarbeit von Kunst und Industrie.
Absolut, ja. Ist ja total, also auch marketingtechnisch eine total schöne Story, finde ich. Mhm. Ich habe gehört, Kercher reinigt diese großen Objekte auch immer oder kostenlos, gell? Ich glaube, die machen das ja immer.
Genau, die machen eben relativ viel dieses restauratorische Reinigungen weltweit und reinigen natürlich pressewirksam, Monumente. Und das sind quasi Geschenke, also das machen die schon seit über 20 Jahren. Mhm. Und sind jetzt gerade am Place de la Concorde, die ägyptische Säule, die am Reinigen, also solche Sachen laufen da quasi ständig. Und eine Reihe bin quasi, ist die Zusammenarbeit mit mir an den Kunstprojekten. Mhm.
Das Team, das du für dich zusammengestellt hast, besteht es dann ausschließlich aus Mitarbeitern von der Firma Chiara oder hast du so auch dein eigenes Team?
Ich mache Projekte auch alleine, dann wirklich alleine oder stelle mir dann auch Teams zusammen. Aber meistens, wenn die so eine gewisse Größe annehmen, mache ich die mit Kärscher zusammen. Und dann gibt es eigentlich eine feste Firma von Industrieklettern und einen Verantwortlichen von Kärscher, das ist der Nick Heiden, der dann quasi die Projekte organisiert auch und durchführt. Mit mir zusammen natürlich.
Also interessant ist es ja schon, dass deine Kunstwerke oder deine Projekte ja jetzt nicht nur in Deutschland stattfinden, das wäre ja langweilig, aber sondern du gehst ja sogar noch einen Schritt weiter und sagst, ja, dann fahren wir auch mal nach Japan oder nach Korea zu einem Staudamm und machen da ein Projekt.
Ja.
Was mich jetzt oder was uns auch beide stark interessiert, wie plant man so ein Projekt in Asien, wo ganz andere Kulturen herrschen, wo auch bestimmt von der Bürokratie, also wie du zu den Genehmigungen kommst, um da überhaupt so ein Projekt zu realisieren. Wie darf man sich diese Projektleitung oder diese Initialisierung vorstellen?
Ganz einfach. Das wird von den, es gibt die Kärscher Filialen quasi in jedem Land dieser Welt, glaube ich. Mhm. Und die haben die Organisation und die Genehmigung für mich übernommen. Also das ist
Das ist gut. Hast du frei
einfach. Und das ist wirklich sehr, sehr, sehr kompliziert. Also es gibt einen ganzen Film über die Genehmigungsrituale, die man in Japan für so ein Projekt durchführen muss. Und das zeigt auch sehr interessant die unterschiedliche Mentalität. Also zum Beispiel in Deutschland bei der ersten Staumauer habe ich mich mit den Verantwortlichen vom Wasserverband und dem Bürgermeister der Stadt Düren getroffen. Und mit per Handschlag war die Sache quasi geregelt. Und in Japan war das wirklich monatelanges Beziehungsspiel und Genehmigungsverfahren und so weiter. Also da sind die Länder schon sehr unterschiedlich.
Ist es so, dass du von diesen Projekten jetzt lebst? Oder ist es eher so jetzt die freie Kunst, die du praktizierst?
Also leben tue ich zum großen Teil von meinem Job als Lehrer. Und das ist auch so ein bisschen, ein Problem, aber irgendwie auch, manchmal denke ich, auch ein fassend Vorteil. Also die Projekte oder meine Arbeit ist ja vergänglich und auf dem Kunstmarkt quasi kaum vermarktbar.
Ja.
Also das ist ein Problem. Und andererseits bin ich dann natürlich auch unabhängig davon und kann meine Sache jetzt ohne kommerziellen Hintergrund durchführen. Also ich bekomme normalerweise ein Honorar, entweder von dem Veranstalter oder von Kärscher und so weiter, aber davon kann ich im Normalfall nicht leben. Und das ist so ein bisschen ein Problem. Also ich habe auch Ausstellungen gemacht in Galerien und so weiter, also mit den Staubsaugerzeichnung und den Putzlappenzeichnung, die haben Sie wahrscheinlich auch schon gemacht, wie es da gibt. Also schon durchaus zweidimensionale Arbeiten, die man in Galerien und Museen zeigen kann. Aber das reicht jetzt nicht aus, um davon leben zu können.
Ja, schon irgendwie schade, auch gerade in Bezug auf die Vergänglichkeit der Kunst. Ich meine, natürlich je nach Witterung, je nach Klima halten sich diese Kunstwerke ja 5 Jahre oder vielleicht auch mal 10 Jahre so in dem Dreh. Kann aber auch sein, dass es bereits nach einem Jahr oder nach 2 schon fast nicht mehr erkennbar ist. fand ich tatsächlich schon ein bisschen schade. Auf der anderen Seite doch auch spannend, weil es ist fast schon ein bisschen ein philosophischer Hintergrund.
Ja, genau.
Bezüglich der Vergänglichkeit. Und das hast du auch im Laufe der Zeit schon lieben gelernt, gell? Das hast du, glaube ich, auch mal erwähnt.
Ja, also am Anfang war das einfach, war mir das klar, dass, nee, am Anfang, ganz zu Anfang habe ich gedacht, die Patina kommt langsam wieder zurück, aber die umgebende ursprüngliche Patina dunkelt auch jetzt parallel nach und es müsste eigentlich für fast immer Bestand haben. Aber das war nicht der Fall. Also das ist diese gereinigten Flächen, aus welchem Grund auch immer, oder so Betonflächen haben so eine gewisse Sättigung. Und wenn die erreicht ist, werden die nicht mehr dunkler. Und gereinigte Flächen, da wächst einfach die Patina oder das Moos die Flächen relativ schnell nach. Und dann verschwindet die Zeichnung. Das war so, ich habe es akzeptiert und habe aber dann mit der Zeit eigentlich bemerkt, dass das eigentlich ein Vorteil ist. Also die Zeichnungen im öffentlichen Raum haben eben keinen Ewigkeitsanspruch.
Stimmt.
Da fragt man sich, muss Kunst immer einen Ewigkeitsanspruch haben?
Also ich finde es auch gar noch einzigartiger, gell? Wenn es einfach nur begrenzt ist. Also ich finde das auch gar nicht, ich finde das hat schon einen großen Reiz.
Ja, und deshalb auch, dass das so gut nach Japan passt, weil die Japaner auch so eine Mentalität oder so ein Konzept von Vergänglichkeit haben, dass daraus auch etwas Positives zieht, also so ein Genuss von der endlichen Schönheit hat, also dass man das eben auch genießen kann. Und gleichzeitig sagt das auch was über unsere Existenz aus. Ne? Also wir sind ja auch vergänglich oder zeitlich begrenzt. Deshalb ist das auch eigentlich ein Vorteil. Also ich habe schon viele Bücher gemacht und da müssen Texte entstehen und die Kunstwissenschaftler, die haben sich immer über meine Arbeit, gefreut, darüber zu schreiben, weil die einfach da so ein, weil es eben diese ganzen Dimensionen darin gibt.
Also mein persönliches Highlight an dem Ganzen war tatsächlich, also nochmal kurz erwähnt, du warst ja so nett und hast uns Bücher zukommen lassen, also Bildbände von deinen Kunstwerken, die ich mir auch gern angeschaut habe. Also wir werden die auch gemeinsam nochmal im Studio von Michael betrachten und werden sie natürlich auch gerne für die Veröffentlichung unseres Podcasts auch in Szene setzen, weil es ist auch schön, das mal zu sehen, wie deine Werke, die ja doch jetzt im physischen Bereich vergänglich sind, in diesen Bildbänden aber trotzdem weiterleben. Und wenn man es auf gedrucktem Papier sieht, ist es doch nochmal was anderes, wie wenn man es jetzt irgendwie auf einem digitalen Bild sieht. Und was ich eigentlich ganz schön fand, und mich würde es interessieren, welchen Bereich du jetzt da am schönsten oder am inspirierendsten fandest, aber ich fand, der Höhepunkt ist eigentlich so, dass du ja Leinwände oder quasi Kunstbereiche nutzt, die wir als Personen ja oft einmal so gar nicht auf dem Schirm haben. Also irgendwelche dreckigen Mauern, Verkehrsschilder oder Gebäude, die schon total von der Natur gezeichnet sind. Ja, die stehen halt da rum und keinem fallen es auf, bis du daherkommst und ein Kunstwerk draus machst. Und plötzlich schauen wir hin und sagen, boah, ist das krass. Also wenn man da plötzlich so ein Negativbild sieht von Porträts oder Ähnlichem, dann hat dieses Gebäude oder dieses alte Bauwerk hat plötzlich so eine Bedeutung. Und das finde ich sehr, sehr schön an der Kunst, auch wenn es nicht lang hält, auch wenn es vielleicht nur 2-3 Jahre hält. Aber ja, es gewinnt dann doch irgendwie an Bedeutung. Man schaut sich es gern an, man öffnet auch die Augen, schaut mal nach links und rechts, was ist da so. Finde ich toll, da auch so eine Kunstform daraus zu erschaffen. Wie geht es denn dir dabei, Michi?
Ja, ich glaube, wir kommen ja also aus dem Marketing, aus dem Grafikbereich, so Photoshopler, gell? Wir, Wir, glaube ich, sind ja da so ein bisschen geprägt mit, ich glaube, das kennt jeder, der Photoshop kennt oder mit Photoshop arbeitet. Irgendwann denkt man sich doch, das Stempelwerkzeug könnte man im realen Leben mehr anwenden. Wenn jetzt, ob jetzt so der Fleck an der Wand, den man gerne wegstempeln würde, ja, genau. Oder die Person, die im Raum ist und da gar nicht hingehört. Geht es dir da auch so? Du scannst wahrscheinlich alles mit deinen Augen und suchst nach deinen Reverse-Motiven, oder? Ich denke, so wird es bei dir auch sein.
Also ich, wenn man das Buch kennt und die Spannbreite der Flächen, die ich bearbeitet habe, dann kann man daraus nur daraus schließen. Also ich habe so diese professionelle Krankheit, dass ich einfach durch die Gegend gehe, fahre und genau diese Flächen entdecke. Und ob das jetzt Verkehrsschilder sind oder Bäume und so weiter. Also ich habe quasi keine Fläche ist vor mir sicher, die so eine gewisse Patina aufweist. Und
ist es manchmal anstrengend, Klaus?
Nee. nee, das ist quasi verinnerlicht und also ich kann auch abschalten. Okay.
Also man muss vielleicht dazu sagen, weil du gerade die Verkehrsschilder erwähnt hast, also es gibt auch Kunstwerke von dir, die wo du dich dann auch an ein Verkehrsschild ranmachst. Ich kann mich erinnern an dieses, was ist denn das? Gehweg oder was sind das mit der Mama und dem
Fußgängerschilder,
Kind?
Ja.
Fußgängerschilder, genau. Und da muss man sich das so vorstellen, du hast quasi denen ein Kleid gemacht. Kann man das so sagen?
Ja, ich habe so eine Art kleine Modenschau daraus gemacht.
Genau.
Also also dieses blaue Verkehrsschild, was ja jeder kennt, und bevor es dann zu so einem extremen Piktogramm geworden ist, jetzt vor 10, 15 Jahren, war das ja noch so ein bisschen naturalistischer vom Motiv her. Also gab es die Frau und da wirklich das kleine Kind. Ursprünglich gab es übrigens mal einen Mann, der das Kind durch den Wald geführt hat. Und das ist aber aus anderen Gründen verändert worden. Da war eben diese weiße Fläche oder die ganzen Schilder waren eben auch bemoost und patiniert. Und dann habe ich die dann so gereinigt, eigentlich auch vor Ort, also dann auf dem Pfahl noch, also im öffentlichen Raum, und habe den dann mit der Patina so eine Kleidung verpasst. Also jetzt nicht mehr super.
Wie genial die Idee, also. Wie war das so? Wie waren da so die Berührungspunkte mit vorbeigehenden Menschen oder Behörden oder so? Hast du da auch irgendwelche Erfahrungen gemacht?
Also ich hatte mal eine schöne Anekdote mit der Polizei. Das war, also ich habe ja angefangen quasi in Guerillataktik, also jetzt einfach ohne Genehmigung im öffentlichen Raum mit der Drahtbürste Zeichnungen gemacht und habe dann meine Projekte quasi einfach so gemacht. Das ist so eine Grauzone, ob man das darf oder nicht. Aber jedenfalls stand ich in Köln unter der Brücke, unter der Autobahnbrücke auf der Luxemburger Straße. Und in der Mitte war so ein großer Pfeiler und da stand ich auf der vierspurigen Straße und habe gezeichnet. Und die Autos fuhren quasi sofort ganz nah an mir vorbei. Und ich habe mich nicht drum gekümmert und hat auf einmal das Gefühl, oh, da kommt die Polizei. Und habe dann mich umgedreht und so ganz spontan, wie man das so macht, die Drahtbürste so hinter meinem Rücken verborgen.
Super, als würde man nichts merken.
Die hielten auf meiner Höhe an. Und das war so ein VW-Bus mit so Mannschaftsstärke, also jetzt 4, 5 Leute drin. Und fragten mich, und das ist jetzt O-Ton, machen Sie dreckig oder machen Sie sauber? Und dann ich natürlich, ich mache sauber. Ja, und dann kam erstmal nichts. Und also ich habe dann so überlegt, dass in deren Köpfen dann der Gedankengang vorging, wenn wir jetzt jemanden mitnehmen auf die Wache, der mit der Drahtbürste den Beton sauber macht, ich glaube, diese Schmach werden wir nie wieder los. Wisst ihr noch, wie er den mit der Drahtbürste verhaftet hat? Und dann meinte ich nur, viel Spaß noch, und habe mich machen lassen.
Aha.
Also das war eigentlich so, ja, es gab dann schon mal so Leute, die mit dem Auto stehen geblieben sind, mich beobachtet haben und dann so getan haben, als würden sie die Polizei anrufen, aber das war eigentlich in der Anfangszeit.
Also man kann sich das so super vorstellen, wie die fünf Polizisten da in dem Auto sitzen und vielleicht dann, schon seit 2 Wochen keinen Verbrecher mehr gefasst haben und sich dann schon freuen, so quasi, oh, da steht jemand, der schmiert was an die Wand.
Ja, was macht der da?
Und dann dieses blanke Verblüffen in den Gesichtern, wenn sie merken, wie sie machen sauber. So, hä?
Das kann doch die Frage, was haben Sie denn in der Hand? Was haben Sie denn in der Hand? Ist ja natürlich die Drahtbürste, eine Drahtbürste. Und das war natürlich argumentativ alles gelaufen.
Ja.
Und also mein Spruch zu der Zeit war immer, sauber machen ist in Deutschland bestimmt nicht verboten.
Ja, ist gut, das ist gut.
Wobei ich doch auch sagen muss, also Deutschland ist ja alles zuzutrauen, vor allem der Gesetzgebung. Und also mich hätte es nicht gewundert, wenn du uns jetzt gesagt hättest, also es gab da schon Anzeigen und hin und her oder fehlende Genehmigungen. Also
ja.
Ein Street-Art-Künstler aus Köln, der mit dem Künstlernamen Sei Leise, der hat tatsächlich mal eine Anzeige bekommen. Der hat sich mein Reverse-Graffiti-Technik quasi auch angeeignet und damit gearbeitet. Und der hat eine Anzeige bekommen, weil man im öffentlichen Raum nichts verändern darf. Also das ist quasi die Gesetzeslage jedenfalls in Nordrhein-Westfalen. Mhm. Und das ist aber dann von Richter, glaube ich, gekommen und der hat das abgeschmettert. Also hat und der Künstler hat das quasi zu seinem Vorteil verwendet und das ist dann durch die Bild-Zeitung und so weiter gegangen. Aber dann seitdem ist es eigentlich gibt's kein Ärger mehr.
Bist du eigentlich jetzt der Einzige, der diese Form der Kunst macht? Weil, also mir ist bis dato noch nie jemand aufgefallen, der sowas Ähnliches macht oder der vielleicht auch die gleiche Technik so anwendet, vor allem in diesem großen Stil, also auch mit Staumauern und so. Ich glaube, du bist der Einzige, oder?
Nee, es gibt eine ganze Reihe, die so arbeiten.
Okay.
Und zwar ganz, ganz interessant, ich gehe jetzt mal einen Schritt zurück zu den, nochmal zurück in die 90er Jahre. Und als ich dieses Verfahren quasi jetzt für mich oder entdeckt oder erfunden habe und ich habe im Nachhinein erfahren, dass es andere gegeben hat, die das quasi zur gleichen Zeit oder jetzt im gleichen Zeitraum, also in den 90ern, auch entdeckt haben. Und zwar war das ein Engländer, der aber aus der Graffiti-Szene kam, Moose heißt er, der hat es beim Kochen, glaube ich, entdeckt, in einem Kochtopf gerührt und gemerkt, dass man von den Seiten, wenn das, was er am Kochen war, abkratzen konnte und dass ich eine Zeichnung machen konnte. Und der hat auch damit gearbeitet. Der war sogar früher als ich. Aber ich habe es eben für mich entdeckt, ohne jetzt von ihm zu wissen. Und ein Brasilianer hat es auch angewendet. Und heute ist das eigentlich fast eine gängige Technik, um Street Art zu machen. Wird vor allen Dingen auch von der Werbung benutzt.
Ja, also ich habe schon mehrere von solchen Graffiti-Künstlern gesehen, die ja mit diesen Schablonen auch arbeiten, also die viel mit
genau,
mit
auf dem Boden negative, viel.
Genau, also ja, man kann es da schon herleiten, das stimmt, aber tatsächlich so mit sauber machen, mit dem Reinigen der Patina und daraus das Kunstwerk, das ist mir echt noch nie aufgefallen und ich musste ja erst zweimal hinschauen, als ich auf deine Website gestoßen bin, weil ja, man sieht sowas natürlich nicht alle Tage. Aber interessant, wie die Wege ausschauen, wie man dazu kommt. Gell? Also du jetzt mit den Staubsauger-Bildern, der andere mit Kochtopf und so. Also das sind schon lustige Herangehensweisen und völlig zufällig, wo dann etwas draus entsteht. Also wirklich toll.
Jetzt auch für euren Podcast, also dieses Projekt- oder Kreativ-Podcast. Also jetzt vor dem kreativen Hintergrund. Also für mich war so beeindruckend, dass es diese Idee von mehreren zur gleichen Zeit gegeben hat. Also vorher nie. Und dann in den 90er Jahren waren mehrere, die dann quasi die gleiche Idee hatten. Also dass sowas in der Luft liegt, wenn man so will. Ja. Also wie zum Beispiel jetzt, ich will mich damit nicht vergleichen, aber die Erfindung des Telefons. Das waren ja auch mehrere, die das zur gleichen Zeit erfunden haben. Also so interessant, einfach als Gedanke.
Das stimmt, ja.
Des kreativen Prozesses.
Ja.
Aber nochmal zurückzukommen, ich bin auf alle Fälle der Einzige, der sich mit dieser Technik jetzt so auf so einer breiten Ebene beschäftigt hat und versucht hat, die einzelnen Aspekte daraus zu arbeiten und auch in die Größe zu gehen und so weiter. Da gibt es also jetzt keinen, der da auch eine ähnliche Arbeit gemacht hat.
Mhm. Okay.
Klaus, was uns interessieren würde, es gibt von 2016 dieses schöne Werk der LVR-Klinik in Düren.
Ja, genau.
Dieses Basketballfeld. Und da geht es ja darum, das ist eine ehemalige, also ein Porträt sozusagen einer ehemaligen Patientin. Ist das korrekt?
Ja, genau. Und zwar da, zu dem
genau,
Zeitpunkt.
Da würde uns interessieren, wer und warum hast du genau diesen Mensch ausgewählt?
Ja, das ist eine gute Frage. Also ich habe das war so ein Kunstraum, wie heißt es nochmal, die Forensik, also eine forensische Klinik, die stillgelegt war, also ein wirklich beeindruckender Horrorbau, kann man so sagen. Also da waren Kriminelle, Geistesgestörte und zur Hitlerzeit war das völlig leer, weil es durch Euthanasie geleert war, also wirklich ein geschichtsträchtiger Ort, der beeindruckend war, einfach so von seiner Atmosphäre her. Mhm. Und da habe ich dieses Basketballfeld, was später entstanden ist, entdeckt und das Potenzial gesehen, also jetzt von diesem roten Boden auch mit der Farbe und habe dann eben überlegt, was kann da drauf? Und da kam eigentlich nur ein Porträt in Frage. Also da jetzt mit Natur zu arbeiten oder mit anderen Sachen war quasi nicht möglich. Und dann habe ich so ein ganzes Album mit Porträtfotos ehemaliger Insassen zur Verfügung gestellt bekommen, die aber wirklich alt waren, also jetzt 100 Jahre alt. Also dann erliegt auch das Recht aufs Bild und man kann mit denen arbeiten. Mhm. Und ich habe dann einfach nach dem Gesichtsausdruck gesucht. Und kann es eigentlich auch jetzt mit Worten gar nicht erklären, aber den Gesichtsausdruck, der mich am meisten berührt hat und der eben auch jetzt als Tontrennung, also in Schwarz und Weiß, jetzt quasi funktionieren würde. Und dann habe ich eben diese Frau gefunden und die haben wir dann eben darauf vermessen und gezeichnet.
Weiß man noch, oder hast du da auch irgendwelche Informationen gehabt über diese Frau?
Es gab so ein paar Informationen, die für mich aber jetzt eigentlich zweitrangig waren. Also was für mich jetzt die Rolle spielte, war dieser Gesichtsausdruck, der quasi all dieses menschliche Leid und diese menschliche Existenz und die Schwierigkeit der menschlichen Spezies verkörpert darstellt. Also dieser Gesichtsausdruck, und das hat auch gut funktioniert. Also das ist eigentlich eine meiner Lieblingsarbeiten.
Verstehe ja. Es muss ja auch in der
Tontrennung... Also gute Wahl.
Ja. Okay, ist interessant, dass das einer deiner Lieblingsmotive ist, gell? Aber Getschwadi, es kommt ja auch wirklich, so dieser Gesichtsausdruck kommt ja echt so rüber, jetzt wie beschrieben, gell?
Also das hat mich auch sehr begeistert bei dem anderen Projekt in der südfranzösischen Hafenstadt Z, wo du diese Hafenmauer ja gemeinsam mit deinem Team verschönert hast mit den Porträts, glaube ich, ehemaliger Bewohner des Dorfes. Und da war die Herangehensweise genauso, gell, dass du die wirklich Personen ausgewählt hast, jetzt bewusst keine Prominenten, sondern halt wirklich einfache Bürger, die ganz markante Gesichtsausdrücke hatten.
Genau, das ist genau der Hintergrund. Das gab da auch ein Buch, das war jetzt keine Patienten oder Klienten eben aus der Vorzeit, sondern einfach Bürger dieser sehr schönen Stadt. Und die aber hatten auch ein gewisses Alter, die Fotos. Und da habe ich auch wieder nach Gesichtsausdruck, nach Menschlichkeit, also nach menschlichem Gesichtsausdruck gesucht. Und das Verrückte bei der Arbeit war, das waren Fotos, die waren vielleicht Postkarten groß und auf diesen Postkarten waren 10 Leute abgebildet und man kann sich ungefähr die Ausgangsgröße dieser Porträts vorstellen.
Ja.
Die haben wir dann gescannt und dann habe ich die wieder mit einem Beamer auf Schablonen großgezogen. Und das Verrückte war, also von dieser ganz kleinen Abbildung bis hin zu dem großen, ich glaube 2,70 Meter hohen Porträts, hat sich dieser Gesichtsausdruck quasi 1:1 transportieren lassen. Also es hat extrem gut funktioniert, auch durch diesen Abstraktionsgrad oder Prozess, durch dieses Vergrößern von einem kleinen Foto, ist das fast noch stärker geworden. Also dieser Gesichtsausdruck war genau oder besser als auf dem Foto.
Interessant.
Trotz der Vergrößerung. Mhm.
Ja, schön, wenn man da so wirklich idyllische Orte und Lebensräume noch einmal so zeichnet und auch geschichtlich noch mal aufarbeitet, indem man Personen da deutlich macht und die dann noch mal ins Leben ruft. Also finde ich sehr, sehr schön. Mal eine ganz andere Frage, weil du bist ja jetzt auch als Kunstlehrer tätig und mich würde es interessieren, welche Werte du jetzt deinen Schülern da weitergibst. Sind es Werte, die jetzt auch in diesen Projekten mit den Staumauern, mit der Reinigung und so weiter, so mit im Einklang mit der Natur und auch mit den geschichtsträchtigen Ideen, mit der Verbindung mit den Personen, den Porträts und ihrem Werdegang und so weiter, da stecken ja schon ganz besondere menschliche Werte dahinter. Das macht man ja nicht, weil man jetzt gerade Lust drauf hat oder so, sondern man denkt sich ja auch was dabei. Und sieht man das auch in deiner Tätigkeit als Lehrer? Hast du da konkrete Ansätze, wenn es um die Lehrtätigkeit deinen Studenten und Studentinnen gegenüber geht?
Auf alle Fälle. Also jetzt, meine Kunst spielt normalerweise jetzt keine richtig große Rolle. Oder ich meine, meine Schüler, die wissen, die kennen diese Arbeiten und sind davon auch eigentlich begeistert und freuen sich auch, wenn sie einen Kunstlehrer haben, der quasi international Kunstwerke macht. Das ist ihnen schon bewusst. Aber das, also wo bei mir es eigentlich immer geht, ist die Wichtigkeit des Visuellen, also des Bildes und seiner Möglichkeiten. Also wir machen zum Teil, also im Moment haben wir jetzt Edward Munch und da spiegelt sich ja auch eine Persönlichkeit und innere Werte, eine Sicht auf die Welt, die wirklich interessant ist. Und also ich hatte einen Leistungskurs mit 17 Mädchen und da gibt es ganz interessante Diskussionen über die Rolle der Frau und über die Relevanz von Kunst, also auch älterer Kunst, die heutige Gesellschaft übertragen. Also um diese Werte dreht sich eigentlich. Also und dann immer vor dem Hintergrund der Wichtigkeit der Kreativität.
Gibt es auch Schüler, die jetzt sich diese Technik auch aneignen wollen, die das auch mal ausprobieren wollen, was du sonst machst? Oder sagen die so, ja, es ist schön anzuschauen, aber ich würde mich da jetzt nicht heranwagen?
Also eher nicht. Also ich weiß, ob die das schon mal heimlich ausprobiert haben. Und aber ich habe es eigentlich nicht erfahren. Also das ist jetzt, diese Technik ist also in dem Kontext meine geblieben.
Gefällt dir der Podcast? Wenn ja, dann freut uns das riesig. Und noch mehr würden wir uns über dein Feedback freuen. Nutze doch bitte die Bewertungs- und Kommentarfunktion und schreib uns, was dir gefällt oder was wir noch besser machen können.
Ich, Ich würde nur gerne auf diese Kunstlappen, die Putzlappen.
Putzlappen.
eingehen. Ist doch auch eine witzige Geschichte. Wie kommt man drauf, Putzlappen oder mit Reverse Graffiti zu
bestücken? Also ich bin mal zu einer Ausstellung eingeladen worden. Das war so eine thematische Ausstellung. Da bekam jeder Künstler, also eine Gruppenausstellung, da bekam jeder Künstler ein Viledertuch, dieses rote klassische Putztuch, und sollte damit irgendwas machen. Und dann habe ich in der Schule den Chemielehrer gefragt, ob man diese rote Farbe irgendwie wegbekäme, um da jetzt wieder mit dem Kontrast zu arbeiten und so weiter. Das hat aber alles nicht funktioniert, bis mir dann irgendwann die Idee kam, den Lappen einfach zu verschmutzen, also nach draußen zu gehen und den im Außenbereich ja an der verschmutzten Fläche so lange zu reiben, bis er eben möglichst homogen und dick verschmutzt ist. Und dann habe ich dann wieder mit einer Schablone und einem Hochdruckreiniger dann partiell den Schmutz entfernt und dadurch eine Zeichnung geschaffen.
Super. Machst du das heute auch noch oder war das so ein abgeschlossenes Projekt?
Nee, das war eigentlich wieder so eine Initialzündung für den ganzen Werkbereich. Das habe ich auch bis auf eine Größe von 9 Metern mal 2 Meter, also jetzt so wirklich riesen Putztücher, die ich von Vileda bekommen habe, quasi unbeschnitten also gemacht und habe damit viele Sachen, also hauptsächlich Pflanzenzeichnungen auch in Japan ausgestellt und bin da immer noch dran.
Ist wieder interessant, Jordi, aus Marketing-Sicht, dass da wieder eine Kooperation entsteht, so mit dem Hersteller. Ja,
wobei Vileda hat mir einmal diesen Lappen zur Verfügung gestellt, ansonsten war das also keine Kooperation richtig in dem.
Ah, okay, gut.
In dem Maße. Wäre hätte ich auch gut gefunden, weil gerade die Fensterleder ziemlich teuer sind und
genau.
Aber sehr, sehr gut zu bearbeiten.
Also. Was ist denn bei den anderen rausgekommen, Klaus? Also, weil du gesagt hast, jeder hat so ein Viledertuch in die Hand bekommen. Weißt du das, was die anderen draus gemacht haben?
Ja, die haben das zerschnitten, bemalt, alles Mögliche mitgemacht.
Aha.
Wie war denn dann die Reaktion, als du dein finales Kunstwerk da gezeigt hast?
Das war, glaube ich, gut. Die ist jetzt auch schon bestimmt 15 Jahre her. Und ich habe daraus als erstes mein erstes Werk war, den Kopf des Turiner Grabtuchs drauf zu machen. Yes. Also quasi den Putzlappen als Leichentuch. Das war auch ein bisschen ein kleiner Seitenhieb.
Das erinnert mich irgendwie an die Kartoffelchips als Papstgesicht und so, gell?
Ach so. Ja, genau.
Wie ist es jetzt denn so mit dem Thema digitale Präsenz? Du bist tatsächlich, also du hast zwar jetzt einen Instagram-Account, aber so im digitalen Bereich bist jetzt nicht allzu viel unterwegs, oder? Also bis auf jetzt die Website und einzelnen Interviews, die man jetzt mal so in digitalen Zeitungen und Magazinen lesen kann. Aber du selbst stellst digital nicht viel aus, oder?
Nicht so richtig. Also ich bin, glaube ich, jetzt auch schon immer eigentlich eher so der analoge Typ. Also ich nutze das Internet natürlich sehr stark zur Information und zum Bearbeiten und zur Vorbereitung und so weiter. Aber so als Präsentationsmedium vielleicht nicht, wie man es vielleicht noch stärker machen könnte. Also da bin ich mehr so auf der analogen Buchseite zu finden. Und habe auch den Eindruck, dass die Qualität von guten Büchern dem Digitalen eigentlich immer noch, also gerade im Kunstbereich, eigentlich überlegen ist. Also ist meine Ansicht, also meine Erfahrung auch so ein bisschen.
Ja, also
ein richtiges Buch in der Hand zu haben, ist schon nachhaltiger oder wirkungsvoller als ja, jetzt ein PDF, was man zugeschickt bekommt.
Ja, definitiv. Also ich habe es auch gemerkt bei den Bildbänden, die du uns geschickt hast. Also man merkt es auch, wenn man sich dann die Geschichten dazu durchliest. Du hast ja immer wieder mal so Auszüge daraus, wie diese Projekte entstanden sind oder was da jetzt gerade auch bei den Porträts dazugehört. Das hast du ja so ein bisschen umschrieben. Und ja, natürlich ist es ein völlig anderes Gefühl, wie wenn du es jetzt irgendwie auf einer Website anschaust oder in einem PDF. Ich muss aber tatsächlich sagen, und ich weiß nicht, Michi, wie es dir dabei geht, aber ich würde das Digitale gar nicht so sehr im Präsentationsbereich sehen, sondern eher im Entstehungsbereich, also im eigentlichen Schaffungsprozess, wenn ich dran denke, wenn ich mir jetzt so ein Video oder vielleicht sogar einen Livestream anschauen könnte, wo ich live sehe, wie so ein Motiv entsteht oder auch die ganze Planung dahinter, das wäre schon sehr spannend.
Ja, ist vielleicht eine gute Idee, dass man den Prozess noch stärker in den Fokus rückt und nachvollziehbarer macht.
Ja, das stimmt. Das merkt man bei den Videos, die es so gibt von dir, wo man ja auch immer wieder sieht, mit dem Staubsauger oder mit dem Dampfstrahler. Also und Jordi, das ist schon wirklich ein gutes Argument, dass gar nicht so um das Endprodukt geht, das man dann womöglich als PDF irgendwie betrachten kann, sondern wirklich ja, die ganze Dokumentation der Entstehung. Das wäre sicher interessant.
Also ja. Michi, weil du ja gerade letztens in einem Gespräch gesagt hast, dass du vielleicht so mehr in Richtung Dokumentation auch gehen möchtest, so Doku-Projekte und eine Doku draus zu machen von dieser kreativen Technik und so, gerade wenn man jetzt so ein echt großes Staudammprojekt vor sich hat, boah, stelle ich mir schon echt genial vor.
Ja, das stimmt.
Gibt's da gute Beispiele?
Also naja, es gibt also auf den Streaming-Plattformen wie Netflix zum Beispiel gibt es schon so Dokumentationen von einzelnen Kunstprojekten oder auch auf YouTube gibt es bestimmt, also ich glaube, vielleicht sogar Arte hat bestimmt das eine oder andere, eine oder andere Kunstdokumentation. Ja. Aber das ist doch, man kann sich halt so im ersten Moment relativ wenig vorstellen, wie das Ganze entsteht. Also man sieht zwar das Endprodukt, dass es so negative sind und man kann es auch lesen, wie das entsteht, aber der visuelle Eindruck und das mal zu sehen und dann auch spannend in Szene gesetzt mit Musik, mit deiner Stimme, mit deinen Erzählungen auch und auch das Ganze drumherum, gell, wie nimmst du denn die Umgebung wahr und wie nehmen die Menschen das wahr? Dieser ganze Rechercheprozess, also ja. Das ist schwer, glaube ich, das in einem Buch festzuhalten und da wäre es schon...
Ja, klar. Nee, da gibt's Grenzen. Das ist auf alle Fälle klar.
Also wäre schon schön, wenn man das vielleicht irgendwann mal sehen könnte. Also ich wäre total der Fan davon.
Ja, das stimmt.
Ja, danke.
Weißt du denn schon, Klaus, oder hast du schon Projekte im Auge, die so anstehen, vielleicht auch wieder größere oder kleinere, egal?
Ja, also das ist, es gab ja schon so ein bisschen so einen kleinen, oder jetzt nicht einen kleinen Einbruch, sondern so ein Planungseinbruch jetzt mit Corona. Mhm. Und da waren ja doch so bestimmte Sachen, sind da eingestellt worden. Und ein sehr schönes Projekt in Japan ist mir dann durch die Lappen gegangen, weil ich nicht fliegen konnte. Also wäre einfach zu, was natürlich wirklich schade ist. Also da gab es dann noch eine Ausstellung, aber das war dann nicht zu vergleichen mit einem Projekt draußen auf einem Dach von der Ausstellungsfläche und so weiter. Das war ganz, ganz schön. Und jetzt durch dieses große neue Projekt, jetzt vom letzten Jahr, das hat sich eben ziemlich rumgesprochen, weil es eben auch eine DPA-Meldung war in Deutschland und auch in Frankreich und so weiter. Und da gibt es neue Projekte, die jetzt angedacht sind. Da ist natürlich auch mit der Genehmigung immer so eine Frage. Also in Italien gab es eine Anfrage von der Staumauer, in Luxemburg habe ich schon besucht. Mhm. Und auch Projekte, kleinere Projekte oder mittelgroße Projekte in Bochum und Goch. Mhm. Also gibt Sachen in Vorbereitung. Also richtig fest ist noch nichts. Das liegt aber so ein bisschen auch an, an Corona.
Ja, ist klar. Aber es liegt einiges in der Luft, sagen wir mal so. Also es geht
ja
schon.
Genau. Mhm. Genau. Und das ist aber immer so. Also ich habe jetzt, wenn ich meinen Ordner angucke, jetzt auf dem Rechner, wie viele Projekte ich angedacht habe, das ist ja immer, also jedes dritte funktioniert vielleicht. Mhm. Also es gibt immer eine ganze Reihe, die nicht funktionieren. Und
ist klar.
Also es gibt eben viele Faktoren, die da eine Rolle spielen. Und aber da sind die Bücher jetzt aber auch wieder so ein sehr erfolgreicher Türöffner, weil wenn ich nämlich jetzt mit Behörden spreche und so weiter, dann machen diese analogen Dokumentationen schon immer so einen großen Eindruck und hinterlassen.
Heißt es, Klaus, du schickst denen dann auch das Material, oder? Dass die es wirklich haptisch.
Genau, oder die Leute, die sich jetzt einsetzen dafür, dass es eben realisiert wird, die haben dann quasi als im Hintergrund die Bücher und.
Ja, macht absolut Sinn, gell? Das ist. Mhm.
Ja.
Jetzt habe ich gesehen, dass du bei deinen Bildbänden ja auch sehr viel parallel auf Französisch schreibst. Hast du einen persönlichen Bezug zum französischsprachigen Bereich? Hast du vielleicht sogar Wurzeln da? Oder welchen?
Nee. Also ich habe Wurzeln im holländischen Bereich. Also jetzt, ich bin ein Viertel Holländer, aber Französisch habe ich in der Schule gelernt und bin sogar Französischlehrer. Also
du machst es noch zusätzlich quasi zur Kunst.
Zur Kunst, genau. Und das war quasi jetzt so ein Herzensprojekt jetzt in Frankreich, wo ich jetzt quasi Kunst und die Fremdsprache, die ich liebe, jetzt zusammenbringen konnte. Und das war auch stellenweise sehr, sehr schön.
Also interessant. Interessant ist es schon, dass dieses Französische noch einmal so ein bisschen einen hochwertigeren oder einen fast schon exklusiveren Charakter mitbringt. Also wenn man jetzt auch die Projekte, wenn die in teilweise französische Titel haben, wie zum Beispiel Les Gens, also dieses Projekt in der Hafenstadt mit der Hafenmauer, also das hat schon Stil, also find ich schon toll.
Okay, danke schön, das ist ja interessant zu hören. Doch. Wobei die Titel ja jetzt wirklich sehr einfach sind. Also jetzt der Wald und die Leute macht das im Französischen schon, also die Sprache hat schon eine andere Wertigkeit vielleicht. Wenn man Also vielleicht auch in Bezug auf Kunst, das kann durchaus sein. Mhm. Aber es war für mich jetzt wirklich toll, in Frankreich zu arbeiten und was wirklich noch, kann ich vielleicht noch mal kurz erzählen, noch ein Highlight war jetzt die Reaktion der Leute im französischen Jura auf die Zeichnung auf der Staumauer. Die haben da so eine dermaßen emotionale Bindung und ein emotionales Verhältnis zu dieser Staumauer, die wirklich in diese ländliche Gegend damals Kultur gebracht hat und waren jetzt total, also aufgewühlt und positiv beeindruckt von diesem Denkmal für den Wald, aber auch auf dieser Staumauer, auch mit der Technik. Und da gab es eine Eröffnungsfeier und ich saß wirklich zu Tränen gerührt in der ersten Reihe und habe mir die Wortbeiträge der Franzosen angehört. Also das war total beeindruckend.
Ehrlich, es klingt so nach Gänsehaut. Gänsehaut-Moment, gell?
Ja, absolut. Also ich dachte, das habe ich überhaupt nicht erwartet. Also jetzt Wald auf eine Staumauer, okay, das kann man verstehen. Und quasi ein Denkmal für den Wald, der da mal gewesen ist und so weiter. Und für die war das aber total emotional. Also wirklich ein richtiger Gänsehaut-Moment.
Verrückt, gell? Wahnsinn. Hast du es gar nicht erwartet so, oder? Erstmal?
Nee, überhaupt nicht.
Überhaupt nicht.
Haben die eigentlich Personen mal was geschickt oder sind die persönlich auch mal auf dich zugekommen und haben irgendwas von sich geäußert?
Also in Frankreich jetzt relativ viel. Also die waren sehr begeistert. Und ja, ich bekomme schon Reaktionen, also auch in die Arbeit in Bamberg. Da waren auch relativ viele, die sich da positiv geäußert haben. Nee, also das ist also ist auch so ein bisschen ein Vorteil dieser Arbeit. Also die funktioniert auch bei Bevölkerungsschichten, die vielleicht nicht besonders kunstaffin sind.
Die Akzeptanz allgemein, glaube ich, gell?
Ist super groß. Also es ist also die funktioniert die Arbeiten funktionieren in der Kunstszene, wenn man so will, wenn man so ausdrücken will, und beim normalen Bürger. Also das gibt also wirklich eigentlich nie jemand, der da negativ drauf reagiert.
Ja, das ist so schön, weil es gibt so viele Kunstwerke und Projekte, wo man draufschaut und man muss sich dann halt auch ehrlich eingestehen, verstehe ich nicht, und man geht weiter. Also man kann da wirklich gar nichts damit anfangen. Und bei anderen Projekten, da muss man sich ewig lang reindenken, bis man da irgendwo einen tieferen Sinn erkennen kann. Und das ist halt wirklich so schön, also diese Einfachheit an deinen Projekten, weil so ein Wald oder Tiere, die du abbildest oder Porträts, das ist, also man schaut drauf und sieht sofort, was gemeint ist. Und
das ist eine allgemein verständliche Sprache, die ich
genau und das ist benutze. Und gerade das ist das Schöne, weil das ist einfach Kunst für jeden. Da muss man kein Experte sein, da muss man keine tieferen Wurzeln in der Kunstgeschichte haben, sondern man schaut drauf und sieht, da wurde eine kreiselige, schmutzige Wand sauber gemacht und ein Kunstwerk ist daraus entstanden.
Und man Größe noch.
Genau, und man erfreut sich dran, weil man weiß, okay, da wurde nichts verunreinigt, da wurde nichts beschädigt oder so. Und das ist halt einfach so eine angenehme Form der Kunst. Also absolute Wertschätzung an der Stelle.
Ja, das stimmt.
Dankeschön. Ja, und sie funktioniert auch jetzt, was wir eben schon besprochen haben, jetzt durch die Vergänglichkeit, auch auf einer intellektuellen Ebene gibt es auch genügend Anregungen, um sich damit auseinanderzusetzen. Ja. Also ich habe es nicht gesucht, aber gefunden.
Klaus, gibt schon ein großes Werk, das verblasst oder am Verblassen ist, am Verschwinden ist?
Also eigentlich sind die fast alle weg.
Ach, die sind schon fast alle weg?
Also die jetzt in dem neuesten oder in dem großen Buch sind, das sind, ich würde sagen, 95% der Arbeiten sind alle schon verschwunden.
Ach so, okay.
Also das ist
schon was Wehmütiges, ein bisschen, oder?
Ja. Aber ich
klingt jetzt fast, wie gesagt, traurig sogar.
So eine Einstellung von mir, was ich nicht ändern kann, da mache ich mir jetzt auch keinen Kopf mehr wegen. Also das, so einen gewissen Fatalismus muss man da schon haben.
Ja.
Eine Frage, die mir jetzt gerade eingefallen ist. Du kannst aber so Staudämme oder Mauern, wo du schon mal tätig warst, die kannst du jetzt aber nicht nochmal bearbeiten, oder? Geht das?
Das ging vom Prinzip schon, aber das ist jetzt nicht mein Ziel. Mhm. Also die in Japan, die dieses Projekt Hanasakari, also die Blüten, die auf der Wand, auf der Staumauer waren, die waren wirklich nach 2 Jahren verschwunden.
Okay. Ja gut, je nach Witterung also, und
Ja, es hängt eigentlich, also es ist so eine Erfahrung, die ich gemacht habe, also dieses Nachwachsen hängt von 3 Faktoren ab. Einmal von der Himmelsrichtung, das ist, da ist Norden am besten, weil wenig Licht oder weniger Licht als auf der anderen Seite. Und dann je steiler, desto besser, also je flacher, desto mehr Patina, desto mehr Wasser kommt dran. Mhm. Und dann noch die Klimazone. Und das ist also subtropisch in Japan super schlecht.
Ja.
Und da waren die Faktoren wirklich alle negativ quasi von der Auswirkung her. Und Und dann war das nach 2 Jahren weg und dann haben die nochmal angefragt, ob man es nochmal neu machen könnte.
Ah, okay. Hast du das dann abgelehnt, oder?
Ja, ja.
Ah, okay.
Das war. Und weil das, das wären natürlich auch Touristenanziehungspunkte, wovon die dann profitieren. Also in Frankreich ist das jetzt ganz extrem. Also da war jetzt schon, ist sowieso eine Touristengegend und das war schon, hat sich super schnell rumgesprochen und das ist ein Highlight. Und da gibt es jetzt auch schon jede Menge Fotos jetzt im Netz von und das wird die nächsten Jahre noch wahnsinnig viel mehr werden.
Interessant.
Aber der ausschlaggebende Grund, warum du bewusst sagst, du machst keinen oder du nutzt keine Leinwand zweimal, ist welcher?
Vom Prinzip. Ja, auch wegen der Originalität. Also jetzt, dass ich versuche jetzt wirklich nur eine Mauer, eine Zeichnung. Dann auch eine Frage der, also das würde jetzt keinen Sinn machen. Also wenn ich die wäre nach 2 Jahren ja wieder weg.
Ja, verstehe, da müsste es immer hinterherlaufen.
Ja, da müsste man immer hinterherlaufen. Und die Projekte sind so aufwendig von allem, von allen Umständen her, dass es einfach keinen Sinn macht.
Also, okay, es lohnt sich dann einfach nicht.
Aber ich verstehe es, es hat da eher was Positives. Also es hat da so eine gewisse Haltung, wo mich eher beeindruckt, als wie, dass man immer nach 2 Jahren, dann müsste man wieder und wieder, stimmt schon, gell? Ja.
Also was ich spannend finde, man könnte ja rein theoretisch einen richtigen, so eine Erwartungshaltung schaffen bei den Menschen, gell? Ich stelle mir das vor, gerade in Frankreich, wenn das jetzt auf so eine große Begeisterung stößt, dann müssen die Einwohner sich ja fragen, so wo entsteht das nächste Bild? Und also da muss ja bestimmt so eine Vorspannung oder so eine Vorfreude da sein.
Ja, da fast der Hype, dem reisen wir hinterher.
Genau, fast schon
Pilgeraktivität. Ja, das gibt es auch so in Ansätzen. Also ich habe auch Freunde, die jetzt die ganzen Sachen nicht alle abklappern, aber dann schon hinterher reisen. Aber das macht schon Eindruck. Also die Begeisterung der Leute in Frankreich gerade war schon, für mich auch sehr schön zu sehen.
Aber schön, wenn es so wertgeschätzt wird. Also ist dann auch so eine Bestätigung für einen selbst, dass das jetzt nicht nur so ein Nebenprojekt ist, was man für sich auch macht, sondern dass das auch andere berührt.
Ja, klar. Ja. Man geht natürlich extrem in die Öffentlichkeit damit. Also das ist auch so eine Frage, die ich auch jetzt im Vorfeld oder über die ich nochmal nachgedacht habe. Also diesen Mut oder die Naivität, sowas zu machen.
Genau, die braucht man ja auch, gell, die Naivität.
Die braucht man, die ist absolut wichtig, weil ansonsten wird man es, glaube ich, kaum aushalten oder jetzt auch, kein Motiv finden, weil irgendwann entscheidet man sich und man weiß, jetzt wird dieses Motiv auf diese Wand und dann guckt die halbe Welt zu, wie man das ein Kunstwerk.
Ich glaube, da darf man Verstand nicht zu sehr einschalten, gell?
Nee, also das ist also nicht nur Mut, sondern auch ein bisschen einfach gehen lassen und auch so ein bisschen Naivität. Also und bis jetzt hat es immer gut gegangen.
Musst du dich denn da, weil der Kreativprozess dahinter ja schon längerfristig ist oder länger andauert, musst du dich da immer wieder mal so wieder in die Spur bringen, dass du diese Naivität beibehältst? Oder sagst du dir das am Anfang des Projekts und ziehst es dann durch?
Ja, eher das Zweite. Also durchziehen. Okay. Also jetzt irgendwie überlegen und dann durchziehen. Man ist natürlich auch so ein bisschen, also in der Motivwahl, jetzt nicht beschränkt, aber was man, glaube ich, den Arbeiten ansieht, ist, dass ich mich mit den Flächen jetzt also kompositorisch sehr auseinandersetze. Also jetzt immer versuche, Motive zu finden, die auch wirklich genau auf die Form passen und die mit der Patina spielen oder die annehmen und den Bau auch respektieren. Mhm. Also eine Geschichte, die ich jetzt noch gar nicht erzählt habe, die Ihnen wahrscheinlich noch nicht bewusst ist, ich bin schon mehrfach kopiert worden.
Ach so, okay.
Oder wie euch noch nicht. Und zwar auf auf mehreren Staumauern. Und ein deutsches Werbeunternehmen hat mich mal, also quasi komplett meine Idee übernommen und auch die Motive, allerdings dann von einem polnischen Zeichner, neu arrangieren lassen und haben die dann in Polen auf einer Staumauer aufgebracht.
Und du hast gar nichts davon gewusst?
Ich wusste nichts von. Die haben auch nicht meinen Namen erwähnt und gar nicht. Da war ich natürlich erbost und habe dann auch versucht oder mich mal erkundigt, ob man jetzt irgendwelche Schritte dagegen unternehmen kann. Aber das war also höchstens unter großem Aufwand möglich und mit sehr unsicherem Ausblick, also ob das funktionieren würde, jetzt da was zu machen. Und ich komme da jetzt drauf, weil die haben die Wand quasi nur als Leinwand gesehen. Und zwar nicht die ganze Form, sondern einfach nur einen Bereich und da dieses Motiv drauf gemacht. Und mein Ziel ist immer quasi die ganze Fläche kompositorisch zu erfassen.
Interessant. Also dass man das wirklich, ja, schon wegen halt dreist, muss man auch dazu sagen, gell?
Und man findet auch im Netz noch Fotos. Und da war ein Franzose, der hat das quasi das Gleiche gemacht. Der hat aber wenigstens meinen Namen erwähnt. Also jetzt im Sinne von Klaus Dauven habe ich jetzt hier diese Arbeit an der Staumauer in Frankreich gemacht. Und das war vom Prinzip ja in Ordnung. Aber die in Polen hat dieses deutsche Werbeunternehmen das quasi als ihre Idee eben verkauft.
Ja, schade. Also, ja, aber gut, dass du ja doch durch deine Herangehensweise da schon eine Originalität reinbringst, wo man dann auch sieht, man weiß dann schon, wer das eigentlich ins Leben gerufen hat, gell?
Ja, und ich habe es dann versucht, also nach dem ersten Entsetzen und der Enttäuschung, das als Kompliment zu sehen. Also eine gute, wenn man als Künstler so in dem Maße kopiert wird, dann scheint ja irgendwie an der Arbeit dann doch was dran zu sein.